ARD.
Videos von American Football Spielern, die auf dem Feld brutale Schläge einstecken müssen, vermischt mit den Einschlägen von US-Bomben im Iran. Das Ganze unterlegt mit AC/DC-Musik. Das ist nur eines von gleich mehreren Filmchen, die Donald Trumps Weißes Haus auf den Social-Media-Kanälen in den letzten Tagen verbreiten ließ. In anderen Clips sind es Szenen aus bekannten Videospielen wie Grand Theft Auto, die mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen der US-Angriffe verschnitten werden.
Oh shit, here we go again.
Der Nahostkrieg wahlweise als Sportspektakel oder als Videospiel. Einher mit der Heroisierung der US-Schlagkraft geht die Bagatellisierung des Sterbens. Was mich persönlich zumindest stark an so manchen römischen Kaiser erinnerte, der sein Volk mit Brot und Spielen, mit Gladiatorenkämpfen bei Laune halten zu können glaubte. Aber nun hat Donald Trump angekündigt, dieser Krieg könne schon sehr bald zu Ende sein. Und er hat mit Russlands Machthaber Putin telefoniert. Es gibt viel zu besprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und zum Krieg in Nahost. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Astrid Korall. Heute ist Dienstag, der 10. März. Wir zeichnen diesen Podcast um 11.15 Uhr auf.
Alles, was der Iran hat, ist weg. Ihre Führung eingeschlossen, hat Donald Trump nun verkündet.
Everything they have is gone, including their leadership.
Und damit hat Trump auch ein baldiges Ende des Krieges versprochen. Das war aus meiner Sicht schon so etwas wie ein vorweggenommenes Mission accomplished. Mission erfüllt also. Aber Astrid, damit wird die Zahl der Fragen, die sich darum ranken, nicht geringer.
Nein, im Gegenteil. Wandte sich Trump mit diesen Worten vor allem an die Presse, um die Märkte zu beruhigen, ist eine Frage. Eine andere, vielleicht auch um den besorgniserregenden Höhen gestiegenen Ölpreis zu dämpfen. Oder gibt es aus US-Sicht wirklich gute Gründe, schon jetzt sozusagen einen vorläufigen Sieg zu verkünden? Und welche Rolle könnte Russlands Machthaber Putin nun spielen?
All das sind Fragen, die ich gleich bespreche mit dem Sicherheitsexperten Peter Neumann vom King's College in London.
Wenn man sich die ganzen Aussagen aus der amerikanischen Regierung anhört, nicht nur von Donald Trump, sondern zum Beispiel auch von Marco Rubio, dass die seit Tagen im Prinzip an einer Off-Ramp basteln, an einem Ausweg basteln, weil es natürlich nicht nur die Ölpreise sind. Die bekommen seit Tagen Anrufe aus dem Nahen Osten, aber auch aus Europa von Regierungschefs, von wichtigen Leuten, die ihnen sagen, dieser Krieg ist problematisch. Wenn dieser Krieg tatsächlich noch 4 Wochen weitergeht, da sind persische Golfmonarchien im Prinzip am Ende. Der katarische Energieminister hat ja vor einigen Tagen bereits gesagt, dass sein Land das wahrscheinlich nur noch eine Woche aushalten könnte. Also es geht natürlich um den Ölpreis. Das ist der unmittelbare innenpolitische Hebel für Donald Trump, weil er weiß, dass seinen Anhängern das nicht besonders gut gefällt. Aber es geht natürlich um viel, viel mehr.
So sieht es der Sicherheitsexperte Peter Neumann. Zuvor aber, Astrid, gibst du uns erstmal den Überblick zur aktuellen Lage. Donald Trump hat, ich habe es ja eingangs erwähnt, ein baldiges Ende des Krieges versprochen bei einer Pressekonferenz am Montag. Und er hat dabei eine Art Zwischenbilanz gezogen. Wie fällt die aus?
Man habe, so hat Trump gesagt, mehr als 5000 Ziele im Iran attackiert, 50 iranische Schiffe zerstört oder beschädigt, Drohnenstarts seien um 83% zurückgegangen. Und in einem Interview mit dem Sender CBS hat Trump auch erklärt, Iran habe keine Luftwaffe mehr.
We continue to target Iran's drone and missile capabilities. Their drones are way down.
Wir nehmen weiterhin die Drohnen- und Raketenkapazitäten des Iran ins Visier. Die Zahl der Drohnen ist stark zurückgegangen. Ihre Produktion wurde getroffen und seit heute kennen wir alle Standorte dafür. Und diese werden nacheinander angegriffen. Ihre Raketenkapazität ist auf etwa 10% gesunken, vielleicht sogar noch weniger.
About 10%, maybe less.
Mit Zahlen im Krieg, Kai, sollte man immer vorsichtig sein. Das Institute for the Study of War, auf das wir uns hier bei Streitkräfte und Strategien ja häufiger beziehen und das das Kriegsgeschehen aus- und bewertet, hat aber ebenfalls erklärt, Israel und die USA hätten Irans Drohnen- und Raketenfähigkeiten stark geschwächt, was Irans Fähigkeit eingeschränkt habe, Vergeltungsangriffe in der Region durchzuführen. Am Montag war außerdem noch die Rede davon, dass etwa 75% der iranischen Raketenwerfer zerstört sind. Für Donald Trump ist dieser Krieg, der ja so zahlreiche Länder erfasst hat, der auf so vielen Ebenen Auswirkungen hat, auf die Menschen, auf die Weltwirtschaft. Dieser Krieg ist, das hat er bei der Pressekonferenz gesagt, für den US-Präsidenten ein kleiner, kurzer Abstecher. Ein Abstecher, ein Krieg, der bald endet, wie er verspricht und wie wir es ja auch schon gesagt haben. Wobei Trump jetzt keinen konkreten Zeitpunkt genannt hat, wann die USA ihre Luftangriffe einstellen könnten. Diese Woche auf jeden Fall nicht, das scheint klar. Aber man liege weit vor dem ursprünglichen Zeitplan. Wobei, das muss man auch dazu sagen, Trump nie erläutert hat, wie lange dieser Krieg denn dauern könnte. Er hat mal von 4 bis 5 Wochen gesprochen. Seine Sprecherin von 4 bis 6 Wochen. Zusammengefasst kann man sagen, man kann aus diesen Worten des US-Präsidenten Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges ableiten. Auf der anderen Seite hat er so häufig Aussagen gemacht, die am nächsten Tag schon wieder vergessen waren. Er hat auch versucht, mit Drohungen seinen Willen zu bekommen, was am Ende auch nicht geklappt hat. Also aus meiner Sicht bleibt Skepsis angebracht, zumal auch eigentlich im Moment völlig unklar ist, wie Trump diesen Krieg beenden will. Wie siehst du das, Kai?
Also ich sehe darin tatsächlich vor allem so eine Art Sofortmaßnahme, um den Ölpreis erstmal wieder zu beruhigen. Denn dass der so in die Höhe geschossen war auf über $100 pro Barrel und damit ja auch die Menschen in den USA den Krieg zu spüren bekamen, das schien ein ernsthaftes Problem zu werden für Donald Trump. Der Iran, so kann man es glaube ich sagen, trieb damit im wahrsten Sinne des Wortes den Preis dieses Krieges für die USA, aber auch für die arabische Welt und letztlich ja auch für uns in Europa in die Höhe. Und vielleicht auch wegen genau dieses Drucks gab sich die Trump-Regierung, wir haben ja die Videoclips eingangs gehört, solche Mühe, die Erfolge der US-Militärs so zu preisen. Trotzdem ist der Iran ja bislang weiter in der Lage, einen neuen obersten Führer zu ernennen und weiter vor allem mit Shahed-Drohnen die arabischen Verbündeten der USA anzugreifen. Dazu, wie versprochen, ja gleich mehr, Astrid.
Die iranischen Revolutionsgarden haben übrigens auch direkt auf die Worte von Donald Trump reagiert. Sie haben deutlich gemacht, dass sie weiterhin Widerstand leisten wollen. Sie seien diejenigen, die über das Ende des Krieges entscheiden. Die Bedingungen auf dem Schlachtfeld und das Ende des Krieges lägen in den Händen der Islamischen Republik, so ein Zitat. Dann hat sich auch das iranische Außenministerium zu Wort gemeldet und Bedingungen gestellt für den Fall eines Waffenstillstands mit den USA und Israel fordere man Sicherheitsgarantien. Die Frage bleibt natürlich weiterhin, wie lange der Iran noch durchhalten kann.
Und was US-Präsident Donald Trump angeht, so hatten wir auch in den letzten Wochen darüber berichtet, wie sehr er ohnehin innenpolitisch unter Druck stand. Dieser Druck, hatte ich ja eben schon gesagt, wuchs natürlich mit den in die Höhe schießenden Spritpreisen. Und dem versucht Donald Trump jetzt entgegenzuwirken, nämlich mit Hilfe einer Lockerung von Sanktionen, Astrid.
Die hat der US-Präsident für bestimmte Länder ins Spiel gebracht, tatsächlich, ohne aber konkrete Details zu nennen. Das könnte aber auch Russland betreffen. Und damit würde man dann das weltweite Angebot für Öl erhöhen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die Bemühungen des Westens untergraben, Russlands Kriegseinnahmen zu schmälern. Es geht bei Trumps Ankündigungen auch um die für die Weltwirtschaft so wichtige Straße von Hormuz. Trump denkt darüber nach, sie zu übernehmen. Auch das in meinen Ohren wieder so eine typische Trump-Aussage. Auch da ist offen, was er eigentlich konkret damit meint. Er hatte aber bereits angekündigt, dass die US-Marine zur Not durchfahrende Schiffe durch diese Straße von Hormuz eskortieren könnte.
Klar ist, dass ja der Krieg, während Trump mit der Presse sprach und ein Ende dieses Krieges in Nahost in Aussicht stellte, er zunächst erstmal weiterging.
Es werden weiterhin Angriffe aus der ganzen Region gemeldet, aus dem Iran, aber auch aus anderen Ländern. Israel und die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon beschießen sich gegenseitig. Auch syrische Streitkräfte haben nun einen Angriff der Hisbollah auf einen Militärstützpunkt gemeldet. In Teheran haben wir am Wochenende den Angriff der israelischen Armee auf ein Öllager gesehen. Dichte schwarze Rauchwolken standen über Teheran, schwarzes Öl regnete vom Himmel. Ein Angriff, von dem man zumindest hört, dass die USA damit nicht einverstanden gewesen seien, aus Sorge, dass dieser Angriff dann eben noch stärkere Auswirkungen auf den Ölpreis und die Weltmärkte hat.
Der iranische Präsident Pezeshkian hatte ja ein Ende der Luftangriffe auf die regionalen Nachbarländer in Aussicht gestellt, wenn denn von diesen keine Attacken mehr auf den Iran ausgingen. Aber im Moment Stand der Dinge ist, die Golfstaaten müssen weiter mit Angriffen rechnen, mit Raketen eben, aber vor allem mit den Shahed-Drohnen aus dem Iran.
Das müssen sie, und Irans Präsident hatte auch behauptet, man wolle nur US-Einrichtungen, also US-Botschaften oder auch Stützpunkte in diesen Ländern treffen, was nachweislich falsch ist. Es gab bereits iranische Angriffe auf Flughäfen, Hotels und andere Gebäude, und in der Nacht zu Dienstag ist dann in Bahrain bei einer Attacke auf ein Wohnhaus eine Frau ums Leben gekommen.
Was Bahrain angeht, so wurde das Land ja an einem ganz speziellen Punkt getroffen, über den wir hierzulande zumindest eher selten etwas hören. Und zwar war das Ziel eine Entsalzungsanlage, also eine Anlage, die Wasser aus dem Meer zu Trinkwasser macht.
Auch darauf lenkt der Krieg auf einmal einen Fokus. Bahrain bezieht etwa 60% seines Trinkwassers aus Entsalzungsanlagen. In anderen Golfstaaten ist der Anteil sogar noch höher. Süßwasser ist knapp und Millionen Menschen sind darauf angewiesen, dass Wasser aus dem Meer entsalzt wird. Das heißt, wenn eine Anlage für Trinkwasser beschossen wird, dann trifft der Gegner eine sehr empfindliche, ja man kann sagen überlebenswichtige Stelle eines Landes. In Bahrain war der Schaden offenbar nicht so groß, aber trotzdem ist die Sorge vor weiteren Angriffen solcher Art natürlich vorhanden. Irans Außenminister Araghchi hat, das soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, auch den USA am Samstag vorgeworfen, eine Entsalzungsanlage auf einer Insel in der Straße von Hormuz angegriffen zu haben, damit die Wasserversorgung in 30 Dörfern beeinträchtigt zu haben. Das allerdings lässt sich ebenfalls nicht unabhängig überprüfen.
Soweit die arabische Welt, aber erhöhte Wachsamkeit herrscht auch in den NATO- und in den EU-Staaten.
Gerade jetzt, weil die NATO laut dem türkischen Verteidigungsminister zum zweiten Mal seit Beginn des Krieges eine ballistische Rakete aus dem Iran abgefangen hat im türkischen Luftraum, bevor diese Rakete größeren Schaden anrichten konnte. In der EU gibt es zahlreiche Überlegungen, was man genau in diesem Krieg tun kann. Es wird über eine Ausweitung zum Beispiel der Marinemission im Roten Meer nachgedacht, um Schiffe zu schützen. Hilfslieferungen für die Menschen im Libanon sind geplant. Dort sollen ja mehr als 500.000 im Land selbst auf der Flucht sein. Einzelne EU-Staaten unterstützten Zypern militärisch, das europäische Land, das dem Krieg am nächsten ist und wo eine iranische Drohne auf eine britische Militärbasis eingeschlagen ist. Ansonsten bleibt es aber von europäischer Seite vor allem bei Appellen und Mahnungen. Europa, das merkt man doch sehr deutlich, hat in diesem Krieg nicht viel oder gar nicht mitzureden. Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich in den vergangenen Tagen auch geäußert. Er sieht die Verantwortung für ein Ende des Iran-Krieges bei der Führung in Teheran. Er sagte, Iran sei das Zentrum des internationalen Terrorismus und dieses Zentrum muss geschlossen werden. Und die Amerikaner und die Israelis täten das auf ihre Weise. Am vergangenen Freitag hatte Merz zwar erklärt, man teile die Ziele dieser beiden Länder, der USA und Israels. Aber Merz hat auch vor den Folgen eines langen Krieges gewarnt.
Eine dauerhafte Fortführung dieses Krieges wäre nicht in unserem Interesse. Gleiches gilt auch für den möglichen Zusammenbruch der iranischen Staatlichkeit oder auf dem iranischen Boden ausgetragener Stellvertreterkonflikte. Solche Szenarien können weitreichende Folgen haben für Europa, unter anderem auch für die Sicherheit, für die Energieversorgung und für die Migration.
Die Sorge in den EU-Staaten wächst, dass es eine neue Migrationsbewegung gibt, ähnlich wie damals im Syrienkrieg. Internationale Organisationen sagen allerdings, dafür gibt es derzeit keine Anzeichen.
Und dann müssen wir uns noch einmal dieser Versenkung des iranischen Kriegsschiffs im Indischen Ozean durch die USA widmen. Es gibt da Anlass für eine kleine Präzisierung.
Ja, am Freitag hatten wir in der Sendung Verteidigungsminister Pete Hegseth zu Wort kommen lassen, der sich eben zu diesem von den USA versenkten iranischen Kriegsschiff vor Sri Lanka geäußert hatte. Hegseth hat behauptet, dass dies die erste Versenkung eines feindlichen Schiffes durch einen Torpedo seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen sei. Das ist nicht ganz richtig. Richtig ist, dass es ein erster derartiger Angriff durch ein US-Boot seit 1945 war. Ein Hörer und auch der ehemalige Gastgeber von Streitkräfte und Strategien, Andreas Flocken, der diese Sendung ja sehr geprägt hat, die haben uns darauf hingewiesen und auch darauf hingewiesen, dass bereits mehrere Kampfschiffe auf diese Weise versenkt worden sind, etwa 1982 im Falklandkrieg, der argentinische General Belgrano durch ein britisches Atom-U-Boot.
Und dann kommen wir nochmal zur Verknüpfung des Krieges in Nahost mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Wir haben ja oft darüber geredet, dass die berechtigte Sorge besteht, dass die Ukraine durch diesen Krieg in Nahost in den Hintergrund rückt. Auf der anderen Seite ist jetzt ukrainische Expertise bei der Drohnenabwehr sehr, sehr gefragt.
11 Länder haben laut dem ukrainischen Präsident Zelensky bisher für Hilfe Kiews bei der Abwehr von Drohnen angefragt. Dabei soll es sich um Nachbarländer vom Iran handeln, auch um europäische Staaten und die USA. Im Fokus stehen dabei iranische Shahed-Drohnen, die Russland ja fast täglich für Angriffe nutzt, auf die sich Kiew aber eingestellt hat und dagegen eine ganze Reihe von Abfangdrohnen entwickelt hat. Und das weckt natürlich dann das Interesse bei den anderen Staaten. Kai, um auf deine Worte mit den Sorgen zurückzukommen, die werden natürlich dadurch größer, dass Russland von dieser schon erwähnten Lockerung von US-Sanktionen profitieren könnte und damit dann seine Kriegskasse wieder füllen könnte. EU-Ratspräsident Costa hat Russland dann auch als bislang einzigen Gewinner dieses Krieges im Nahen Osten bezeichnet. Und auch das hattest du schon erwähnt, Donald Trump hat vor seinem Auftritt am Montag mit Machthaber Putin telefoniert. Es hieß hinterher, es soll ein konstruktives Gespräch gewesen sein. Und ohne jetzt groß spekulieren zu wollen, kann ich mir vorstellen, dass auch das wieder Aussagen sind, die in der Ukraine mit großer Vorsicht aufgenommen werden.
Und gibt es, Astrid, konkrete Ergebnisse dieses Telefonats?
Es hieß, dass dieses Telefonat eine Stunde gedauert hat. Es wurde über den Krieg im Nahen Osten und den in der Ukraine gesprochen. Es hieß hinterher, Putin wolle im Krieg mit dem Iran hilfreich sein, so hat es Präsident Donald Trump gesagt. Woraufhin er dann gesagt habe, er, also in dem Fall Putin, könnte noch hilfreicher sein, wenn er die Ukraine in Ordnung bringe.
He wants to be helpful. You'd be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful.
Bundeskanzler Friedrich Merz, der war ja im Oval Office in Washington bei Donald Trump in der vergangenen Woche. Da hatte er noch gefordert, mehr Druck auf Putin auszuüben. Von mehr Druck war jetzt nach diesem Gespräch allerdings überhaupt nichts zu hören.
Jetzt gab es ja auch Berichte, dass Russland den Iran mit wichtigen Informationen beliefern soll, zum Beispiel über die genauen Standortdaten der US-Stützpunkte oder informiert über die Bewegung von US-Truppen. Kam das denn in dem Telefonat überhaupt zur Sprache?
Wir haben dazu nichts gehört. Ich halte es aber durchaus für möglich, dass Trump Putin darauf gar nicht angesprochen hat, auch wenn es sich um sehr sensible Informationen handelt, die dort weitergegeben worden sein sollen, die es dem Iran ermöglichen, US-amerikanische Streitkräfte anzugreifen. Trump hat versucht, die Angelegenheit kleinzureden, als er darauf angesprochen wurde, versucht, das herunterzuspielen. Das wiederum gefällt allerdings in den USA einige nicht. Der Republikaner Abgeordnete Lawler hat zum Beispiel betont, Sicherheit und das Wohlergehen der eigenen Soldaten zu gewährleisten, das habe oberste Priorität.
Dann kommen wir nochmal zurück, sehr konkret zur Ukraine. Auf der einen Seite sagt ja Russlands Machthaber Putin, der Krieg im Iran muss enden. den in seinem Nachbarland, ohne dass wir jetzt diese beiden Kriege überhaupt vergleichen wollen, führt er aber natürlich unvermindert fort. Passt jetzt auf den ersten Blick nicht wirklich zusammen.
So ist es, Kai. Und in der Nacht zu Dienstag gab es erneut russische Drohnenangriffe mit Verletzten nach ukrainischen Angaben in der Großstadt Dnipro und auch in Charkiw. Die Stadt im Osten der Ukraine war auch schon am Wochenende heftig getroffen worden. Mindestens 9 Menschen sollen in einem Wohnhaus getötet worden sein. Auch andere Städte, darunter Kiew, wurden wieder getroffen. Häufig wieder das Ziel Energieanlagen. Aber nicht nur, denn eine russische Drohne hat auch einen ukrainischen Zug angegriffen. 200 Passagiere waren an Bord. Es gab aber zum Glück keine Verletzten. Auf der anderen Seite setzt die Ukraine auch ihre Gegenangriffe auf russische Infrastruktur fort. Am Wochenende zum Beispiel auf ein Öldepot in Südrussland. Das wurde von Drohnen in Brand gesetzt. Und laut dem Generalstab gab es am Wochenende auch einen Angriff auf ein Shahed-Drohnenlager in Donetsk. Der Kreml sagt, Russland rückt äußerst erfolgreich an der Front vor. Allerdings kommen Beobachter da zu einem anderen Schluss, dass nämlich die russische Armee sich nur langsam vorarbeitet und hohe Verluste erleidet. Die Lage an der Front bleibt für die Ukraine schwierig, aber laut dem Institute for the Study of War verzeichnet sie weitere Fortschritte und Geländegewinne im Süden des Landes, im Gebiet Saporischschja und Dnipropetrovsk. Man habe die russische Offensive auf Saporischschja gestoppt, hieß es.
Und dann reden wir zu guter Letzt über noch eine aus militärischer Sicht für die Ukraine kleine positive Nachricht zumindest.
Der Spiegel berichtet das zumindest, dass nämlich Verteidigungsminister Boris Pistorius bei Partnern 30 zusätzliche Patriot-Flugabwehrraketen für die Ukraine organisiert hat. Wenn es so ist, dann wären es insgesamt 35, weil auch aus Bundeswehrbeständen noch 5 hinzukommen sollen. Patriots braucht die Ukraine deshalb so dringend, weil sie damit diese anhaltenden russischen Luftangriffe abwehren möchte.
Vielen Dank, Astrid, für diesen umfassenden Überblick. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis auf einen Podcast der NDR-Info-Nachrichtenredaktion, der auch mit uns, mit Streitkräfte und Strategien zusammenarbeitet. Machtfragen heißt der, und dort bekommen Sie aktuelle Informationen über die Brennpunkte auf der Welt, über die Konsequenzen auch für Deutschland. Montags bis freitags, 2-mal am Tag, einmal morgens, einmal abends. Und am Wochenende und an Feiertagen gibt es das Update am Abend. Und damit sind wir bei unserem heutigen Schwerpunkt. So gut wie gewonnen sei der Krieg gegen den Iran und fast beendet, so sagt es US-Präsident Donald Trump, was zumindest kurzfristig mal dafür sorgte, dass der Ölpreis rapide fiel. Denn diese gestiegenen Preise, auch an den Zapfsäulen, schienen dann doch zur Gefahr für den selbsterklärten Inflationsbekämpfer Trump zu werden. Trump telefonierte auch erstmals seit längerer Zeit wieder mit Russlands Machthaber Putin, woraufhin eine Lockerung der Energiesanktionen für Moskau, um den Ölpreis weiter zu senken, nur noch eine Frage der Zeit schien. Klar ist, dass der Krieg in Nahost auch Auswirkungen auf die Ukraine hat. Es gibt jedenfalls sehr viel zu besprechen. Und das tue ich mit Peter Neumann. Er ist Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London. Herr Neumann, ich selbst tue mich mit einer Bilanz dieses Krieges, der in die zweite Woche geht, aber laut Trump ja bald beendet ist, etwas schwer. Wie sehen Sie das? Ist dieser Krieg für die USA gewonnen, wie Trump sagt?
Ja, das kommt darauf an, welche Ziele man verfolgt. Und das ist ja eines der Probleme, dass diese Ziele von Anfang an nicht klar waren, dass es sehr viele Ziele gab, dass man sich Dinge offen gelassen hat. Am Anfang hat Donald Trump erklärt, unser Ziel ist die Zerstörung des Atomprogramms, die Zerstörung des Raketenprogramms und wir schaffen die Voraussetzungen für Regimewechsel. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo dieses Atomprogramm, was ja eigentlich letztes Jahr schon als zerstört galt, angeblich nochmal zerstört wurde, wo das Raketenprogramm größtenteils zerstört ist, aber wo es natürlich noch keinen Regimewechsel gibt. Ich glaube, basierend darauf versucht man jetzt so eine Art Off-Ramp zu finden, einen Ausweg aus der Situation, wo man diesen Krieg als gewonnen erklären kann, ohne dass man ja eigentlich das größere Ziel, das ambitioniertere Ziel, nämlich ein Regimewechsel im Iran, ohne dass man das zustande gebracht hat. Darauf läuft es jetzt gerade diese Woche, glaube ich, hinaus.
Lassen Sie uns über das Regime gleich nochmal reden, aber zunächst nochmal meine Frage. Sie hatten ja gesagt, Trump hat seine Kriegsziele stets variiert. Wenn wir nochmal auf dieses Atomprogramm konkret schauen, das komplett zerstört werden sollte, weiß man zu diesem Zeitpunkt überhaupt schon, wie weit es zurückgeworfen ist oder ob es denn diesmal tatsächlich komplett zerstört wurde?
Naja, also letztes Jahr war es ja so, dass nur Trump gesagt hat, es wurde komplett zerstört. Alle Experten, auch die Geheimdienste, haben gesagt, es wurde weitestgehend zerstört, aber da sind noch Dinge übrig. Und natürlich hat der Iran nach wie vor ungefähr 440 Kilo angereichertes Uran. Und darum ging es auch in diesen Verhandlungen, die ja vor dem Krieg stattgefunden haben. Was soll mit diesem Uran passieren? Die Amerikaner hätten gerne gehabt, dass die Iraner das an die USA liefern, wo sie sich geweigert haben. Jetzt gab es zahlreiche Angriffe auf diese drei Atomanlagen, Natanz, Isfahan und Fordorf, die diese Anlagen wahrscheinlich noch mal weiter zerstört haben. Aber diese 440 Kilo angereichertes Uran, die sind nach wie vor im Land. Deswegen auch gestern eine Diskussion, ob man möglicherweise Spezialkräfte in den Iran schickt, um diese 440 Kilo rauszuholen, was ich mir sehr, sehr komplex vorstelle. Aber das ist nach wie vor eine ungelöste Frage. Also selbst wenn diese Anlagen nicht mehr funktionieren und kein neues angereichertes Uran herstellen können, und das bestätigen auch alle Geheimdienste, dass das seit dem Sommer letzten Jahres nicht mehr stattgefunden hat, ist nach wie vor die Frage, was passiert mit dem angereicherten Uran, diesen 440 Kilo, auf denen der Iran nach wie vor sitzt.
Jenseits des Atomprogramms, was wissen wir genau über das, ich sage jetzt mal, konventionelle Waffenarsenal des Iran? Sie hatten auch gesagt, die Abschussrampen sind weitgehend zerstört, zumindest sagt das auch US-Präsident Trump, aber die Shahed-Drohnen scheinen ja zumindest jetzt noch weiterhin eine große Gefahr darzustellen, auch für die arabischen Nachbarn.
Richtig, die Drohnen, das ist die große Unbekannte. Wir wissen, dass die Marine des Irans größtenteils zerstört ist, wahrscheinlich auch die Luftwaffe, dass viele der Raketenabschussrampen, die Israelis sagen, über 50% zerstört sind. Und das sieht man auch reflektiert in den geringer werdenden Abschusszahlen von Raketen. Wir hatten am zweiten Tag des Krieges, wurden noch 500 Raketen vom Iran abgefeuert. Jetzt sind es noch ungefähr 30 bis 35 am Tag. Die Iraner sagen, das ist unsere Strategie, aber ich glaube, das hat ganz bestimmt auch was damit zu tun, dass das nicht mehr so einfach ist und dass viel von dem, was die Iraner am Beginn dieses Konfliktes gehabt hatten, dass das jetzt zerstört ist. Die große Frage ist, was ist mit den Drohnen? Da wurde spekuliert vor Beginn des Krieges, dass zwischen dem Zwölftagekrieg, also zwischen Juni letzten Jahres und jetzt, der Iran eben sehr, sehr viel hergestellt hat, dass er zu Beginn, sage ich mal, schon Tausende von Drohnen hatte, also letzten Juni, und wahrscheinlich nach Schätzung einiger Experten möglicherweise eine geringe Zahl in den Zehntausenden von Drohnen, die er bisher noch nicht so intensiv eingesetzt hat. Gerade in den letzten ein, zwei Tagen kamen verschiedene Ankündigungen der Iraner, dass sie jetzt verstärkt auch auf Drohnen setzen wollen. Und das wird sich wahrscheinlich jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen zeigen, ob sie tatsächlich dazu in der Lage sind und wie viel sie tatsächlich noch übrig haben.
Also da scheint die Gefahr noch nicht endgültig gebannt. Jetzt hatten Sie Regime Change als Kriegsziel bereits angesprochen. Das hatte ja Donald Trump in seiner ersten Ansprache nach den Angriffen ja auch so erwähnt. Aber Stand heute ist, die Revolutionsgarden halten sich und es gibt einen neuen geistlichen Führer offiziell, den Sohn des ja bei diesen Angriffen getöteten Ayatollah Khamenei. Erklären Sie uns nochmal, wer ist der neue Mann und kann er überhaupt agieren angesichts der Gefahr, dass die USA oder Israel auch ihn ausschalten könnten?
Also er ist der zweitälteste Sohn seines Vaters, des Vorgängers als Revolutionsführer. Er ist kein besonders qualifizierter Theologe. Viele haben das auch kritisiert. Viele haben auch kritisiert, dass durch seine Wahl jetzt quasi eine Art Erb Theokratie entstanden ist. Das war nicht bei allen im Iran die Vorgehensweise, die man sich gewünscht hätte, aber ist es jetzt. Und er wird allgemein als einer wahrgenommen, der einen besonders engen Draht zu den Sicherheitsbehörden und besonders zu den iranischen Revolutionsgarden hat. Die iranischen Revolutionsgarden sind ja sozusagen die Speerspitze der islamischen Revolution. Ein Staat im Staate, eine militärische Organisation, die komplett parallel zur normalen Armee existiert, die eine eigene Luftwaffe hat, eine eigene Marine, einen eigenen Geheimdienst und die ungefähr 50% der iranischen Wirtschaft bestimmt. Also eine sehr, sehr einflussreiche Organisation, die absolut an diesem System festhalten möchte. Und Mojtaba Khomeini war eben derjenige, der im Auftrag seines Vaters Kontakt gehalten hat zu den iranischen Revolutionsgarden und zu den anderen Sicherheitsbehörden. Der wird deswegen wahrgenommen als jemand, der eben der Kandidat der Revolutionsgarden ist, was darauf hindeutet, dass wenn er überlebt, und Sie haben recht, das ist eine gute Frage, wenn er überlebt, dann würde das eigentlich auf eine Konsolidierung des Regimes hinauslaufen und überhaupt nicht auf einen Regimewechsel oder auf eine Öffnung hin zur Demokratie. Er repräsentiert eigentlich genau das Gegenteil.
Das heißt, Stand jetzt ist das alte Regime weiter handlungsfähig, oder? Oder kann man sagen, langfristig gesehen fällt der Iran, weil er eben so geschwächt ist, aus als entscheidender Mitspieler in der Region?
Also das sind die, sag ich mal, zwei Szenarien, die sich wahrscheinlich diese Woche oder sogar in dieser Runde des Konflikts noch nicht ganz auflösen lassen werden. Wenn am Ende des Konflikts das Land so kaputt ist, so zerstört ist, dass es fragmentiert, dann steht uns eine Phase großer Instabilität im Iran bevor, wo es dann auch zu Bürgerkrieg kommen könnte, zu all den Auflösungserscheinungen, die wir in den 2000er Jahren im Irak gesehen haben. Das ist ein Szenario. Das andere Szenario ist, dass es eben die Führung, die neue Führung des Irans, die neue Führung des Regimes dann doch noch schafft, ihre Macht irgendwie zu konsolidieren und eben geschwächt ist, nach wie vor geschwächt durch diesen Krieg, aber es schafft, an diesem System festzuhalten. Und ich glaube, das werden wir jetzt in den nächsten Tagen noch nicht wissen, ob es in die eine oder in die andere Richtung geht. Was wir wissen ist, dass seit dem 12-Tage-Krieg letztes Jahr, seit dem Juni letztes Jahr, das Regime zahlreiche Vorkehrungen getroffen hat in Vorbereitung auf genau diese Art von Konflikt. Nummer zwei Beispiele. Alle Positionen an der Spitze des Landes sind drei- oder vierfach nachbesetzt. Das heißt, wenn da der Verteidigungsminister ausfällt oder der Chef der iranischen Revolutionsgarden, gibt es eben nicht nur einen Stellvertreter, sondern zwei, drei oder vier, sodass wenn eben die Amerikaner oder Israelis zwei oder drei töten, dann immer noch einer da ist, der Kontinuität garantiert. Wir wissen auch, und das war die zweite große Veränderung, dass die Kommandogewalt größtenteils dezentralisiert wurde, dass also die Abschüsse der Raketen zum Beispiel nicht mehr an der Spitze unbedingt entschieden werden, sondern von Offizieren, die weit unten in der Hierarchie stehen. Das hat den Nachteil, dass die dann manchmal auch Entscheidungen treffen, die nicht unbedingt im strategischen Interesse des Irans sind. Aber es bedeutet eben auch, dass diese Kommandokette viel schwerer zu zerstören ist, weil sie eben nicht an einem Ort angesiedelt ist, sondern an ganz vielen unterschiedlich.
Das heißt, Herr Neumann, wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, war dann die Ansage von Donald Trump, der Krieg sei eigentlich so gut wie gewonnen und er sei auch fast beendet. War das dann nicht doch in erster Linie eine Maßnahme, um den Ölpreis zu beruhigen?
Also ich glaube schon, dass das die Absicht war gestern. Aber ich denke zugleich, dass natürlich es klar ist, wenn man sich die ganzen Aussagen aus der amerikanischen Regierung anhört, nicht nur von Donald Trump, sondern zum Beispiel auch von Marco Rubio, dass die seit Tagen im Prinzip, so ist meine Wahrnehmung, an einer Off-Ramp basteln, an einem Ausweg basteln, weil es natürlich nicht nur die Ölpreise sind. Die bekommen seit Tagen Anrufe aus dem Nahen Osten, aber auch aus Europa von Regierungschefs, von wichtigen Leuten, die ihnen sagen, dieser Krieg ist problematisch. Wenn dieser Krieg tatsächlich noch vier Wochen weitergeht, da sind persische Golfmonarchien im Prinzip am Ende. Die Luftabwehr, die sie haben, ist schon jetzt mehr oder weniger ausgeschöpft und das gesamte Geschäftsmodell vieler dieser Staaten, ob es die Emirate sind, Bahrain oder Katar, beruht ja darauf, dass es Offenheit gibt, dass es Luftverkehr gibt, dass es Geschäftsreisen in diese Orte gibt, dass es Tourismus gibt. All das steht ja momentan still und der katarische Energieminister hat ja vor einigen Tagen bereits gesagt, dass sein Land das wahrscheinlich nur noch eine Woche aushalten könnte. Also es geht natürlich um den Ölpreis. Das ist der unmittelbare innenpolitische Hebel für Donald Trump, weil er weiß, dass seinen Anhängern das nicht besonders gut gefällt. Aber es geht natürlich um viel, viel mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass es bereits vorher, also vorgestern, großen Druck gab aus dem Innen- und aus dem Ausland auf Donald Trump und auf seine Regierungen, diesen Konflikt möglichst schnell zu einem Ende zu bringen. Ich habe das vor 9 Tagen bei Mioska gesagt, ich glaube, dass dieser Konflikt eher kürzer als länger wird, weil an irgendeinem Punkt einfach der Druck im Kessel zu groß wird. Und das sehen wir momentan.
Ich würde gern noch mit Ihnen über die Frage reden, wie dieser Krieg in Nahost zusammenhängt mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Jetzt hat Donald Trump erstmals seit längerem mit Russlands Machthaber Putin telefoniert. War das sozusagen das Eingeständnis, dass Trump Putin braucht, damit eben der Ölpreis nicht explodiert?
Ich weiß nicht, ob das das Eingeständnis war. Donald Trump mag ja Wladimir Putin sehr gerne und respektiert ihn auch, sieht ihn als ebenbürtig, als Anführer einer Großmacht, genauso wie Amerika. Das ist der Unterschied zu Zelensky, den er nicht ernst nimmt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass dieses Telefonat wahrscheinlich ohnehin stattgefunden hätte. Aber Wladimir Putin hat natürlich wahrscheinlich das gemacht, was aus seiner Sicht klug ist. Er hat sich möglicherweise als Vermittler angeboten, hat gesagt, schau, ich habe gute Beziehungen zum Iran. Ich kann da etwas zustande bringen, was für dich vielleicht momentan schwierig ist. Die Frage ist natürlich, was erwartet er als Gegenleistung? Und wir wissen natürlich alle, dass für Putin der eigentlich wichtige Konflikt nicht der im Nahen Osten ist, sondern der in der Ukraine. Und das wissen wir natürlich nicht, ob es da eine Forderung nach einer Gegenleistung gab, ob sich Trump darauf eingelassen hat und woraus diese Gegenleistung besteht. Dass Putin in dieser aktuellen Situation natürlich auch eine Chance sieht oder zumindest eine Chance für sich selber schaffen möchte, davon gehe ich fest aus.
Das heißt, kann man dann sagen, dieses Telefonat an sich ist schon mal eine schlechte Nachricht für die Ukraine?
Ich denke schon, dass das zumindest keine gute Nachricht ist und dass Wladimir Putin versucht hat, sich da ins Spiel zu bringen als jemand, der diesen Konflikt so beenden kann, dass es für Trump gut ausgeht, aber dass gleichzeitig eben die Situation so bleibt im Prinzip, wie sie ist. Und er hat wahrscheinlich versucht, Trump zu verkaufen, dass er der Mann ist, der alle Hebel besitzt, um das zustande zu bringen. Ob sich Trump darauf eingelassen hat, das wird man jetzt in den nächsten Tagen sehen.
Jetzt ist ja, was die Ukraine angeht, das Land auf einmal ein sehr gefragter Partner für die arabischen Staaten, aber auch für die USA. Was das Abfangen der iranischen Shahed-Drohnen angeht, Zelensky hat gesagt, es gebe Anfragen von insgesamt 11 Ländern, dass die Ukraine dabei helfen möge. Und die Ukraine will jetzt Experten nach Jordanien entsenden zum Beispiel. Kann daraus etwas Positives entstehen aus Sicht der Ukraine?
Ja, also ich glaube, es gibt 2 Entwicklungen, eine gut, eine nicht so gut für die Ukraine. Solange dieser Konflikt weitergeht, solange eben weitere Angriffe stattfinden des Irans auf Nachbarstaaten, solange sind natürlich Luftabwehrsysteme, von denen die persischen Golfstaaten nicht so viele haben, solange sind diese Luftabwehrsysteme natürlich, gibt es eine große Nachfrage. Und das sind Luftabwehrsysteme, die letztlich in der Ukraine dann fehlen, vor allem wenn sie aus NATO-Ländern kommen. Das ist das Negative. Das Positive ist natürlich genau das, was Sie gerade gesagt haben, dass Zelensky sich hier ins Spiel bringen kann, dass er deutlich machen kann, dass es kein anderes Land in der Welt gibt, was mehr Erfahrung mit Drohnenabwehr und mit der Abwehr genau dieser Drohnen hat als die Ukraine, dass das ein Land ist, was etwas anzubieten hat gegenüber Staaten, die das dringend brauchen und die auch sehr, sehr reich sind. Also da könnte durchaus etwas Positives für die Ukraine entstehen. Und wie es ja immer so ist, die neuen Technologien entstehen in Zeiten des Krieges und sie werden geschaffen von den Ländern, die am engsten an diesen Kriegen beteiligt sind. Und deswegen ist das ein weiterer Hinweis darauf, dass die Ukraine Ukraine eben in bestimmten Bereichen tatsächlich jetzt führend ist. Und dass es nicht nur darum geht, der Ukraine zu helfen, sich gegen Russland zu verteidigen, sondern dass zunehmend die Ukraine auch in der Lage ist, uns zu helfen bei Dingen, mit denen die Ukraine in den letzten Jahren besonders zu tun hat. Und Drohnenabwehr ist wahrscheinlich das Wichtigste oder Dringendste oder Unmittelbarste davon.
Jetzt haben wir über den Ölpreis schon gesprochen. Davon profitiert natürlich Russland extrem, dass der so in die Höhe geschossen war. Und EU-Ratspräsident Antonio Costa hat schon gesagt, der einzige Gewinner dieses Krieges im Nahen Osten sei Russland. Würden Sie das genauso sehen, dass Russland tatsächlich der große Gewinner dieses Krieges ist? Oder zeigt sich womöglich auch, Russland versorgt zwar den verbündeten Iran mit Zieldaten offenbar über US-Stützpunkte, aber als so ein wahnsinnig enger, verlässlicher Verbündeter des Iran hat es sich ja dann auch wieder geopolitisch nicht präsentiert, oder?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und da gibt es verschiedene Effekte, über die man nachdenken muss. Also Russland ist insofern ein Gewinner, als dass es momentan nicht so aussieht, als würde sich das Regime im Iran verändern. Das heißt, der Iran wird weiterhin ein Partner Russlands bleiben. Das wäre anders, wenn es tatsächlich einen Regimewechsel gegeben hätte hin zur Demokratie. Ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich. Also insofern, Konsolidierung des Regimes wäre im Interesse Russlands. Der zweite Punkt ist, dass es tatsächlich laut Washington Post Hinweise darauf gibt, dass die Russen die Iraner punktuell unterstützt haben, aber sie haben sie offensichtlich nicht so stark unterstützt, dass daraus eine echte Koalition oder ein echtes Bündnis geworden wäre. Und das ist wahrscheinlich aus russischer Sicht auch ganz klug. Denn das Letzte, was Wladimir Putin möchte, ist natürlich ein Konflikt mit Amerika. Und das wäre es, wenn Russland noch stärker auf der Seite des Irans einsteigen würde. Das scheinen sie bisher vermieden zu haben. Insofern sind sie ein schlechter Verbündeter, genauso wie letztes Jahr, 12-Tage-Krieg, wo sie auch nichts für den Iran gemacht haben. Aber aus ihrer Sicht ist das wahrscheinlich strategisch klug, weil sie dadurch eben eine Konfliktsituation mit den Vereinigten Staaten vermeiden. Und Wladimir Putin sich natürlich sehr bewusst ist, wie wertvoll das für ihn ist, dass er eine gute Beziehung mit Donald Trump hat. So, und jetzt kommen wir zu dem, was Sie erwähnt haben, nämlich diese Sekundär- und Tertiäreffekte, ein höherer Ölpreis, der hilft Russland natürlich auch. Die Tatsache ist, dass der größte Teil der Welt Russland eben nicht ökonomisch sanktioniert. Die einzigen Staaten, die sich den ökonomischen Sanktionen gegen Russland angeschlossen haben, sind die Staaten des Westens, Europa, Nordamerika, Australien, einige Staaten, 3 oder 4 Staaten in Asien, aber der Rest der Welt eben nicht. Und das bedeutet, dass das Öl, was nach wie vor in Russland eingekauft wird, von vielen Staaten dieser Welt teurer wird. Das verbessert die Budgetsituation in Russland. Wir hatten uns ja in den letzten Wochen und Monaten große Hoffnungen gemacht, dass Wladimir Putin früher oder später das Geld ausgeht. Da scheint er durch diesen Konflikt jetzt zumindest temporär wieder etwas gerettet zu worden sein, dadurch, dass er eben nämlich jetzt viel stärkere Staatseinnahmen aus Verkauf von Öl bekommt und Gas.
Herr Neumann, ich würde gern, bevor wir zum Schluss kommen, noch 2 Fragen an Sie weiterreichen, die uns unsere Hörer per Mail gestellt haben. Die eine lautet und die stellt Herr Werner Solbach, warum man eigentlich nichts von den Vereinten Nationen und dem Sicherheitsrat hört in Sachen Nahostkrieg. Und er fragt auch, welche Position dieser Friedensrat eigentlich hat, dem Donald Trump ja vorsitzt. Spielt der irgendwie eine Rolle?
Also von den Vereinten Nationen hören wir natürlich nichts, vom Sicherheitsrat, weil der ja quasi definitiv blockiert wäre. Ich habe gelesen, dass die Russen momentan eine Resolution vorbereiten, die für ein Ende des Konfliktes eintritt. Ich glaube, sie werden diese Resolution tatsächlich nur einbringen, wenn der Konflikt im Prinzip bereits vorbei ist, weil sie wüssten, dass diese Resolution von Amerika blockiert würde. Und das illustriert ja mal wieder eigentlich das Problem mit den internationalen Institutionen, die wir aktuell haben. Der UN-Sicherheitsrat ist das höchste Gremium auch im internationalen Recht, was für Frieden und Sicherheit in der Welt sorgen soll. Aber wenn es eben zu einem Konflikt kommt, in dem sich die Vetomächte gegenüberstehen, dann ist dieser Sicherheitsrat handlungsunfähig. Und das wäre ganz sicher auch in diesem Fall. Deswegen hat man davon so wenig gehört. Der Friedensrat, den Donald Trump geschaffen hat, ist eine Institution, die letztlich die Führungsrolle Amerikas, nicht nur die Führungsrolle Amerikas, sondern die Führungsrolle von Donald Trump manifestieren soll im Weltgeschehen. Dass ein Friedensrat, der sich erst vor ein oder zwei Wochen konstituiert hat mit einigen Mitgliedern aus der ganzen Welt. Aber ich habe gelesen, dass sich einige Mitglieder jetzt bereits wieder absetzen aufgrund dieses Konflikts. Also zum Beispiel Indonesien und ich glaube zwei andere mehrheitlich muslimische Staaten haben jetzt ihre aktive Beteiligung schon wieder zurückgezogen, weil sie sagen, wir können das irgendwie nicht vertreten, quasi mit Donald Trump vor dem Hintergrund dieses Konfliktes assoziiert zu sein. Da wird man mal sehen müssen, was aus diesem Friedensrat wird. In dem aktuellen Konflikt hat er jedenfalls keine Rolle gespielt. Im Gegenteil, dieser aktuelle Konflikt strapaziert diesen Friedensrat, bevor er überhaupt mit seiner eigentlichen Aufgabe angefangen hat.
Da danke ich Ihnen schon mal für diese Antwort. Und dann hatte uns unsere Hörerin Anke Liere noch eigentlich einen ganzen Katalog von Fragen geschickt. Ich pick mal eine heraus, die sie ganz an den Anfang ihrer Mail gesetzt hat, nämlich die, sie schreibt, die US-Begründung lautet ja letztlich für diesen Krieg gegen den Iran, es sei aus israelischer und aus US-Sicht moralisch gerechtfertigt, gegen das Mullah-Regime vorzugehen, weil es eben drohte, in den Besitz der Atombombe zu gelangen. Aber, fragt sie, dürfen sich Länder aus moralischen Erwägungen eigentlich gegen das Völkerrecht stellen? Keine so wahnsinnig einfache Frage.
Die Antwort ist einfach und komplex zugleich. Wenn man nur mit dem Völkerrecht argumentiert, lautet die Antwort natürlich nein. Das Völkerrecht sieht nur zwei Situationen vor, in denen Gewaltanwendung, militärische Intervention gerechtfertigt sind. Das erste ist als Reaktion auf eine Aggression. Also wenn Israel zum Beispiel angegriffen worden wäre, was nicht der Fall war. Und das zweite ist eine Resolution des UN-Sicherheitsrats nach Kapitel 7 der UN-Charta. Auch die gab es nicht. Also völkerrechtsmäßig, da muss man auch kein Völkerrechtsexperte sein, kann man ziemlich klar argumentieren, dass es sehr schwierig ist zu argumentieren, dass dieser Krieg völkerrechtskonform ist. Ich weiß, dass es einige Völkerrechtler gibt, die sagen, naja, Israel war ja schon irgendwie bedroht durch den Aufbau dieser Raketenkapazität, aber ich würde sagen, akut war es nicht bedroht. Und natürlich, was das Atomprogramm angeht, war es definitiv nicht akut bedroht, denn zwar hat möglicherweise dieses iranische Regime die Absicht, irgendwann eine Atombombe zu bauen, aber war definitiv vorletzte Woche noch nicht an dem Punkt, wo die der Fertigstellung einer Atomwaffe tatsächlich nahe gekommen wäre. Also insofern völkerrechtskonform ist dieser Krieg sicher nicht. Das kann man natürlich argumentieren, unabhängig vom Völkerrecht gibt es moralische Gründe, in einen Konflikt einzutreten. Das kann durchaus sein. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eine moralische, politische, ethische Argumentation gibt. Das hatten wir ja auch schon im Kosovo 1999. Das war ja auch nicht durch den UN-Sicherheitsrat legitimiert. Aber da hat der Westen dann gesagt, hat die NATO gesagt, wir glauben, da passiert möglicherweise jetzt bald ein Genozid und wir wollen das präventiv verhindern. Das hat uns ja bis heute Russland nicht verziehen. Das erwähnt ja auch Wladimir Putin immer wieder, dass das völkerrechtswidrig war und wahrscheinlich war es auch völkerrechtswidrig. Aber die NATO-Länder sind zu dem Schluss gekommen, dass aus moralischen Gründen eine Intervention unerlässlich war. Ob man die gleiche Argumentation jetzt auch im Falle des Irans verwenden könnte, das ist eine Diskussion, die wir noch überhaupt nicht gehabt haben. Aber es gibt solche Situationen, aber das bedeutet eben nicht, dass selbst durch ein starkes moralisches Argument eine solche Intervention völkerrechtskonform wird. Denn das Völkerrecht, wie ich bereits ausgeführt habe, kennt wirklich eigentlich nur zwei Situationen, in denen es Gewalt erlaubt und keine dieser beiden Situationen lag vor.
Zum Schluss noch eine Frage, die von mir selbst kommt. Lassen Sie uns noch einen kurzen Blick auf Europa werfen. Europa scheint ja in diesem Krieg eher ohnmächtiger Zuschauer zu sein, das ist ziemlich offensichtlich, bekommt aber die Folgen, siehe Ölpreis, ja trotzdem zu spüren. Gibt es irgendwelche Lehren, die wir als Europäer ziehen sollten daraus für die Zukunft?
Also ich glaube, es gibt ganz viele Lehren, ganz unabhängig auch von diesem Konflikt. Ich denke, dass wir als Europäer in der Vergangenheit, in den ganzen letzten Monaten, vielleicht sogar schon Jahren, im Prinzip auf diese sich verändernde Weltordnung, auf diese ganzen Konflikte wie das Kaninchen auf die Schlange geschaut haben und immer nur reaktiv waren. Trump macht eine Aktion, wir reagieren drauf, wir sind völlig geschockt, es gibt unterschiedliche Reaktionen, wir wissen gar nicht, welche Rolle wir haben. Ich glaube, jetzt wäre eigentlich der Moment, wo wir als Europäer uns mal überlegen sollten, was können wir eigentlich proaktiv tun? Wie verändert sich diese Welt? Wie müssen wir uns neu aufstellen? Welche neuen Strukturen muss es geben? Es ist klar, dass Europa als EU-27 in vielen Fällen nicht handlungsfähig ist, weil eben immer Staaten auch andere Interessen haben. Aber vielleicht können wir aus diesem Kompromiss, den wir gefunden haben bei der Ukraine mit der Koalition der Willigen, vielleicht können wir daraus eine Tugend machen und mehr solche Koalitionen der Willigen haben, wo sich eben verschiedene europäische Länder schnell und pragmatisch zusammentun, um möglicherweise dann eben mit am Tisch zu sitzen. Denn Europa ist nicht unwichtig. Europa ist nach wie vor eine Wirtschaftsmacht und es gibt einige europäische Länder, die sind auch sicherheitspolitisch relevant. Das Problem ist, als Mittelmächte sind wir einzeln zu klein. Aber wenn sich mehrere dieser europäischen Mittelmächte zusammentun, dann sind wir durchaus etwas, was auch wichtig ist. Und da müssen wir schneller, flexibler und auch pragmatischer werden, sowohl innerhalb der EU-Strukturen als auch außerhalb. Da sollte man sich vielleicht mal ganz konkret Gedanken machen, denn es ist ja so, dass wir jetzt allein schon dieses Jahr in den ersten 3 Monaten fast wöchentlich neue Entwicklungen, Ereignisse haben, wo Europa als Stimme, als klare Stimme eigentlich total gefehlt hat. Und ja, auch dieser Konflikt ist jetzt wieder so eine Art Weckruf. Ich weiß, dieses Wort wird irgendwann alt, aber ist möglicherweise der neueste Weckruf, um tatsächlich solche Strukturen zustande zu bringen, wo Europa dann tatsächlich eben auch ein Player ist und nicht nur ein Zuschauer.
Herr Neumann, haben Sie vielen Dank für das ausführliche Gespräch.
Dankeschön.
Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag. Und bis dahin freuen wir uns über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Astrid Korall
und Kai Küstner.